Guten Abend auch meinerseits. Ich habe mich gefreut auf diesen Abend, bin aber auch sehr gespannt. Ich hoffe, dass Gott durch sein Wort auch heute Abend zu uns sprechen wird. Und ich bin sehr dankbar auch für dieses Thema, was wir heute so gemeinsam betrachten wollen. Ich wollte einen Bibelabschnitt lesen über das Kommen Jesu Christi aus der Offenbarung. Offenbarung 19. Es ist ein Bild, was Johannes im Geiste sah, die Wiederkunft Jesu. Und wir lesen uns das einfach zusammen, ein paar Verse aus diesem Bericht. Offenbarung des Johannes, Kapitel 19, ab Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind wie die Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und so weiter. Dann lesen wir den Bericht darüber, wie unser himmlischer König kommen wird, dessen Name ist das Wort Gottes, der treu und wahrhaftig ist, wie er kommen wird, diese Welt zu richten in Gerechtigkeit, das Böse auf dieser Welt zu richten und Könige und Herrscher, die diesem Bösen verfallen sind, sie zu richten und als König sich zu erweisen. Er sitzend auf dem weißen Pferd, und man liest davon, dass die ganzen Truppen, die ihn begleiten, auch alle auf weißen Pferden sitzen und so auf die Erde kommen, um Gericht in Gerechtigkeit, in Wahrhaftigkeit, in Treue zu halten. Wenn wir diesen Text nochmal in der direkten Übersetzung gelesen, so da scheint es, dass Johannes in sehr kurzen Sätzen spricht. Ihm fehlt sogar der Satzbau. Er beginnt so stockend. Das Bild war wahrscheinlich so gewaltig. Es hat ihn so umgehauen, dass er so richtig stockend spricht. Und ich sah, und der Himmel war offen. Und siehe, ein weißes Pferd. Und da saß einer drauf. Und man merkt, es fällt ihm schwer, das, was er gesehen hat, in Worte zu fassen. Aber das ist ein Bild, das noch in der Zukunft liegt. Heute leben wir noch nicht in dieser Zeit. Heute begleiten uns oft andere Bilder. Und der Gedanke, den ich heute Abend hier nochmal verstärkt betonen wollte, ist, dass die Niedrigkeit Jesu Christi uns oft Schwierigkeiten bereitet. Und dass wir vielleicht etwas darüber zu sprechen kommen, über die Niedrigkeit des Herrn Jesus. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass das Wort vom Kreuz für Menschen, die nicht glauben, eine Torheit ist, Dummheit in einfachen Worten ausgedrückt. Das können sie nicht begreifen, das können sie nicht verstehen und gerade auch nicht den Zusammenhang der König aller Könige und das Kreuz. Das passt nicht in das menschliche Denken zusammen. Und wir lesen in Jesaja 53, dass Jesus der Allerverachteteste war und dass keiner an ihn dachte. Und er war vergessen von allen Menschen und er war sehr unscheinbar. Und dieses Bild begleitet ihn in den Köpfen der Menschen, aber begleitet auch uns, seine Nachfolger. Mit dieser Niedrigkeit des Herrn Jesus in den Augen der Menschen haben wir wahrscheinlich täglich zu tun. Und das macht uns oft Mühe. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Wie passt das aber zusammen, dieser mein Alltag, oft in der Niedrigkeit und Schwäche? Und dieses prächtige Bild, was Johannes zum Stocken brachte, das er gar nicht so über seine Lippen bringen könnte. Er konnte es gar nicht so richtig in Worte fassen. Aber die Niedrigkeit des Herrn Jesus bringt uns oft Mühe und es fällt uns schwer, sie zu tragen. Bei der letzten Weihnachtsfeier in der Firma haben wir 2 Weihnachtslieder gesungen. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass meine Vorgesetzten nach vorne kamen mit Gitarre und da waren noch andere Musikinstrumente und haben 2 Lieder vorgeschlagen. Das eine, da ging es um das Rentier, den Rudi, den Rentier. Und das zweite war Frohe Weihnacht überall. Und unter anderem sangen wir zusammen mit der ganzen Mannschaft Worte wie diese: Licht auf dunklem Wege, unser Licht bist du. Denn du führst dir Vertrauen ein zur selgen Ruhe. Ich habe mich so gefreut, das ist doch das Evangelium. Menschen, die Jesus vertrauen, die führt er in die selgen Ruhe hinein. Und jetzt darf ich das zusammen mit meinen Arbeitskollegen in der großen Runde singen, dieses Lied. Aber zu meinem Erstaunen, und ich war sehr traurig darüber, am nächsten Tag, wir haben 2 Lieder gesungen, aber man hat komischerweise nur über das eine Lied gespottet. Und das wurde immer wieder über das eine Lied, hörte man immer wieder in negativen Ausführungen. Jesus Christus wurde damals am Kreuz von dem einfachen Volk, man spricht vom Pöbel, von einfachen Menschen verspottet, genauso wie von den Führern, von den Obersten des Volkes zu der Zeit. Er wurde verachtet. Und als der letzte Verbrecher am Kreuz gekreuzigt. Aber diese Situation hat sich heute nicht verändert. Und wir haben mit der Niedrigkeit des Herrn Jesus täglich zu tun. Wilhelm Busch erzählt in einer seiner Predigten über ein Bild, was sie im Weigelhaus in Essen hängen hatten. Es hing im Treppenhaus und das Weigelhaus ist ein Zentrum der, ich habe nachgeschaut, immer noch des CVJM Essen. Früher hieß es Christlicher Verein junger Männer, heute spricht man von junger Menschen. Auf jeden Fall haben sich da junge Männer getroffen in diesem Haus, in dem Weigelhaus. Und Wilhelm Busch beschreibt dieses Bild, was da in dem Treppenhaus hing. Er sagt, dieses Bild hat jemand gemalt, der keinen Anspruch erhoben hatte, höchstwahrscheinlich nicht, großer Künstler zu sein. Aber er hat das, was er verstanden hat in diesem Bild aus Johannes 19, das hat er versucht, zu Papier zu bringen. Den Reiter sitzend auf dem weißen Pferd, Wolke, das Heer hinter ihm, die feurige Augen, das Schwert, womit er mit seinen Kampffeinden gekämpft hat. So versuchte er diese Worte, die Johannes so stockend in der Offenbarung uns niederschreibt, versuchte er das einfach aufs Papier zu bringen. Und das Bild hing da im Treppenhaus. Und Bruder Busch sagt, dass als ihm das Bild das erste Mal so auffiel, dann fragte er seinen Vorgänger, Herrn Weigel, Pastor Weigel, fragte er, was das Bild so an sich hatte und warum das da in diesem Haus so hinge. Und Pastor Weigel, der meinte, es ist sehr wichtig, dass junge Männer, die in dieses Haus kommen, jeden Sonntag sind das hunderte junger Männer, die herkommen, die sollen dieses Bild immer wieder sehen. Die werden die Woche hindurch geschmäht, verspottet. Oft haben sie ganz Schweres zu tragen, gerade deswegen, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Aber die sollen immer wieder daran erinnert werden. Das Bild soll ihnen vor Augen stehen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jesus Christus kommt in Macht und Herrlichkeit. Und Herr Busch erzählt dann weiter, als der Krieg anfing und bei einem nächsten nächtlichen Bombenanschlag eine Fliegerbombe in der Nähe eingeschlagen ist und das Haus in Flammen aufging, so ist einer dieser jungen Burschen in dieses Haus gerannt. Und im Einsatz seines Lebens hat er etwas aus diesem Haus herausgebracht. Das waren nicht die Karl-May-Bücher in der Bibliothek oder noch andere Dinge, die vielleicht bestimmt sehr wertvoll waren in diesem Haus. Was brachte er raus? In zu einem Drittel verbranntes Bild. Aber das war das Bild von dem wiederkehrenden Herrn Jesus Christus, sitzend auf dem weißen Pferd als Herrscher und König, der das letzte Wort zu sagen hat. Und der Busch erzählt weiter, wir hatten viele gute Gottesdienste im Keller dieses Hauses. Aber dieses Bild, das hing immer da. Und wenn die Lautsprecher oben dröhnten, dieses Nazi-Zeug, dann wusste jeder von diesen Gläubigen, das letzte Wort wird Herr Jesus sprechen, wird Jesus Christus sprechen, wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit. Die Nazi-Zeit ist längst vorbei. Unsere älteren Geschwister, die können davon erzählen, wie auch laut, großmundig uns propagandiert wurde von einer neuen Welt und neuen Herrschaft. Aber dieses Bild, das bleibt. Ist vielleicht ein gutes Beispiel. Vielleicht wird mal in der Jugend ein Wettbewerb gestartet. Und vielleicht könnt ihr auch mal so ein Bild gestalten. Vielleicht sehen wir das irgendwann mal in den Kellerräumlichkeit. Muss nicht sein. Mir geht es um das Bild vor unseren Augen. Vielleicht bist du auch in dieser Woche sehr geschmäht worden. Gerade dadurch, dass du Christ bist. Aber auch andere Dinge machen uns Mühe, mit denen wir zu kämpfen haben, die wir zu tragen haben. Manchmal sind das einfach unsere körperlichen Schwächen. Wir sehnen uns danach, frei davon zu werden. Oder andere Dinge, die uns so beschäftigen, Versuchungen, Schmerzen, Leid. Darf ich dir das nochmal sagen? Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen worden. Denk an die Ausführung von Johannes. Es war so gewaltig, dass er nur stockend das weitergeben konnte. Aber Jesus Christus kommt wieder. Und diese Botschaft, die ist so praktisch für unser Leben. Und ich wollte einfach ein paar Beispiele nennen über die Folgen dieser Botschaft für unseren Alltag. Zum Beispiel Lukas 21, Vers 28, da lesen wir, da sagte Jesus, davor führt er das aus, wie das sein wird bei seinem Kommen, wenn er kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Und in der Parallelstelle in der Matthäus-Evangelium führt er das aus und sagt, wenn ihr den Feigenbaum sieht und seht, wie die Blätter ausschlagen, dann wisst ihr, der Sommer ist nahe. Und hier bringt er noch ein Vers hinterher. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung ist nahe. Wenn ihr diese Dinge geschehen seht, das, was wir so als Zeichen der Endzeit nennen, dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, dann sollt ihr nicht mit traurigen Gesichtern rumlaufen. Hebt eure Häupter empor, eure Erlösung ist viel näher gekommen, als sie jetzt ist. Freude darf mein Herz erfüllen, wenn ich mich mit dem Gedanken beschäftige, dass Jesus wiederkommen wird. 2. Petrus Kapitel 3. Das ganze Kapitel, da geht es um die Wiederkunft des Herrn Jesus und um die Diskussion mit den Spöttern, die sagen, ja guck doch mal, es ist von jeher alles genauso geblieben, es hat sich nichts verändert. Und hier antwortet Petrus indirekt mit Worten, meinst du es wirklich so, dass sich nichts verändert hat? Und dann bringt er Argumente dagegen. Und dann ab Vers 11 lesen wir, wenn dieses alles so aufgelöst werden soll, was für Leute müsst ihr dann sein im heiligen Wandel und Gottseligkeit oder in der Frömmigkeit? Davor sind die Ereignisse bei der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus beschrieben. Und dann, wenn das alles so eintreten wird, was für eine Folge für unser Alltag soll das haben? Für mein heiliges und frommes Leben. Und in diesen nächsten Versen finden wir immer wieder dieses Worte, die in einer sehr klaren, sehr deutlichen Befehlsform ausgedruckt werden. Zum Beispiel Vers 14. Wenn es so ist, dann befleißigt euch, unbefleckt und tadellos vor ihm in Frieden befunden zu werden. Ihr sollt was tun, nicht warten. Wir haben die Gnade des Herrn Jesus bekommen. Aber weil ich sie bekommen habe, weil ich sie geschenkt bekommen habe, ruft mich die Bibel so deutlich auf. Daher befleißigt euch, diese Gnade, das, was ihr geschenkt bekommen habt, dieses ewige Leben, diese Vergebung im Alltag zu leben und ein heiliges Leben zu führen. Oder dann seht ihr Langmut unseres Herrn als Rettung an. Arthur hat das schon vorhin erwähnt. Und wir werden heute bestimmt noch oft an unsere Lieben denken. Freunde, Kinder, Verwandte, Menschen, die uns lieb sind, die ganz fest auf unseren Herzen liegen, die einen besonderen Wert für unser Leben haben, werden an sie denken. Und heute noch habe ich mit meinem Bruder gesprochen. Wir sprachen über die Wiederkunft. Dann sagt er, ja, ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf. Und von mir aus, heute besser als morgen. Aber, und dann fing er an aufzuzählen, Menschen in seinem Verwandtenkreis, die noch nicht dabei sein würden. Die Bibel ruft uns zu, uns zu freuen auf die Wiederkunft des Herrn Jesus. Die Bibel sagt zu uns, weil das so sein wird, daher befleißigt euch in eurem heiligen Wandel, so zu leben, und dafür lesen wir auch andere Stellen, dass unser Leben Menschen ruft. Manchmal haben wir nicht mehr die Möglichkeit, mit Worten zu sprechen. Warum auch immer, weil Menschen um uns herum diese Worte ablehnen. Aber dann haben wir immer noch die Möglichkeit, mit Werken so zu leben, damit wir diese Menschen trotzdem rufen. Damit sie Hunger bekommen nach dem Wort Gottes, nach der Vergebung, nach dem neuen Leben in Jesus Christus. Warum oder welche Folgen, welchen Zusammenhang hat die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus mit meinem praktischen Leben? Der letzte Vers in diesem Kapitel, da heißt es, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wachstum ist ganz wichtig für mein persönliches geistliches Leben, damit ich vorankomme im geistlichen Leben, in der Erkenntnis, das heißt, den Herrn Jesus immer mehr und besser kennenlerne, lieben lerne. Wie kann ich das beurteilen? Ich denke mal, jeder von uns, der verheiratet ist, der kann das sehr gut beurteilen, wie die Beziehung zum Partner jetzt ist, verglichen zu ein paar Jahre zurück. Oft denken junge Menschen, gerade Jungverheiratete, dass es nicht eine schönere Zeit in der Ehe sein kann. Wir können uns gerne nach dem Gottesdienst nochmal sprechen. Auch die Ehen sind auf Wachstum angelegt. Und es ist möglich, darin zu wachsen. Aber das ist einfach ein Bild dafür, wie unsere Beziehung zum Herrn Jesus wachsen sollte. Und das ist wichtig, gerade weil er kommen wird. Und dieser Augenblick wird eintreten, wäre das sehr, sehr wichtig, dass wir in der Beziehung zu unserem Herrn Jesus wachsen. Was hat der Gedanke der Wiederkunft oder inwiefern hat er noch mit meinem Alltag zu tun? Im 1. Thessalonikerbrief, im 1. Kapitel, Verse 9 und 10, ich sage es mit eigenen Worten, wird in einem Atemzug gesagt, dass das Ziel der Bekehrung wäre, den Herrn Jesus Christus zu dienen und auf seine Ankunft zu warten. Dienst ist angesagt. Nicht sich hinsetzen, und zu warten, passiv zu warten, sondern der Gedanke des Wartens ist auch gerade in den Evangelien, wenn Jesus dieses mit Beispielen gefüllt hat, dann hat er immer Beispiele genannt von Dienern, die in der Arbeit gewacht haben und gewartet haben auf die Wiederkunft ihres Herrn. Und noch ein Gedanke oder noch ein Aspekt, der ganz wichtig ist und der ganz klar was etwas mit meinem Alltag zu tun hat und der gerade aus dem Gedanken der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus kommt, das ist der Gedanke der Hoffnung. Römer Kapitel 8, Abvers 23. Nicht allein aber sie, es geht um die Schöpfung, dass die Schöpfung, die hofft und wartet auf die Erlösung aus ihrem, verfluchten Zustand, in dem die Schöpfung sich befindet. Aber dann heißt es in Vers 23, nicht allein aber sie, die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Jesus Christus kommt wieder. Ich denke, kaum ein Gedanke oder ein Thema in der Bibel beschäftigt mich so sehr oder erfüllt mein Herz so stark mit Hoffnung, mit Freude, als der Gedanke der Auferstehung, dass Jesus Christus lebt und dass er wiederkommt. Darf ich uns das nochmal sagen heute Abend? Darf ich uns nochmal an das Bild erinnern? Sehr einfach gemalt, hängend im Treppenhaus. Aber es war ganz wichtig, dass hunderte junger Menschen das Bild immer wieder sehen sollten. Jesus Christus kommt wieder. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Und wenn die Niedrigkeit des Christseins, die du von deinem Herrn empfangen hast, dir Mühe macht, dann halte durch. Auch wenn dir das oft so scheint, dass du so unscheinbar und so nichtig bist, dass Gott dich doch gar nicht gebrauchen kann, so möchte ich dir Mut machen und sagen, Gott möchte dich gebrauchen und der wird dich gebrauchen, auch wenn du das nicht merkst. Was er von mir erwartet, ist ein Vertrauen. Einfach ein demütiges Vertrauen auf ihn. Einfach ein Ja sagen zu ihm, zu dem, was er sagt, zu dem, wie er mich führt, auch wenn ich nicht alle Antworten habe. Denk an das Bild. Der Herr kommt, um das Böse zu bestrafen. Weil in den Ausführungen Kapitel 19 lesen wir, dass auch das Tier, auch der falsche Prophet, ich werde das jetzt nicht näher ausführen, die werden in die Hölle geworfen, in den Feuerpfuhl. Und somit wird das Böse vernichtet werden, für immer weggetan werden. Aber noch leben wir in diesem Körper der Niedrigkeit. Ich habe schon seit Wochen mit Husten es zu tun. Ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt nicht davon geplagt bin. Es gibt andere Dinge, die dich beschäftigen, die dir Mühe machen, die dir Schwierigkeiten bereiten. Aber denk dran, Herr Jesus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit. Und dieser Gedanke der Wiederkunft hat sehr deutlich was mit meiner Praxis, mit meinem Leben zu tun. Der Gedanke darf mich mit Freuden erfüllen. Der Gedanke aber gleichzeitig spricht davon, Herr Jesus, weil er noch nicht gekommen ist, hat das etwas mit seiner Langmut zu tun. Und ich habe immer noch die Chance zu beten für Menschen, die ich liebe, die ich kenne, die mir auf dem Herzen liegen. Ich habe die Möglichkeit, ein heiliges Leben vor ihnen zu führen. Und denkt dran, die Bibel sagt, weil das so ist, weil der Herr Jesus kommen wird, sollen wir allen Fleiß dran legen, ein heiliges, ein frommes Leben zu führen. Und denkt dran, es gibt eine Hoffnung. Und die Bibel spricht von der Hoffnung. Unabhängig von deinen Umständen. Es gibt eine Hoffnung. Und ich darf mit dieser Hoffnung durch meinen Alltag gehen. Und dann merke ich, wie mein Alltag anders aussieht, weil der Herr den gestalten darf, dass er mit mir mitgehen darf. Menschen, die mich bei Aldi oder Realmarkt treffen, die sehen nicht an meiner Stirn geschrieben, dass ich ein Kind Gottes bin. Aber genauso war das auch zur Zeit Jesu, oder? Menschen, die ihn trafen und die nicht bereit waren zu glauben, die haben in ihnen nicht den Sohn Gottes erkannt. Nur Menschen, die bereit waren zu glauben, die erkannten das. Und genauso ist die Botschaft der Bibel heute. Wer seinen Willen tun will, der wird erkennen, der wird sehen, dass diese Botschaft der Bibel wahr ist und dass sie von der Ewigkeit herkommt. Gott segne uns dabei. Amen.